Karin hat es ja schon gesagt, es gibt gar nicht so viel zu sagen, aber ich schaffe es immer lang zu reden. Anderes Thema. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Jesus first, who else? Ich glaube, dieses Lied hat uns ja schon eine Antwort auf diese Frage gegeben. Warum er und niemand anderes in unserem Leben? Letzte Woche habe ich euch schon gefragt, die Nummer eins. Jesus, die Nummer eins in deinem Leben, hab dich hinterfragt, auch diese Frage mit der Fastenzeit, wofür könnte man die nutzen, dass Jesus wieder einen Raum mehr in meinem Leben kriegt? Ich weiß ja nicht, ob du für dich quasi eine Herausforderung gesucht hast, wo du gesagt hast, okay, Mittwoch fange ich an, da lasse ich was weg und dafür mache ich was mehr mit Gott. Ich mache dir Mut, pack's an. Halt durch, bleib dran. Ich weiß, es wird zum Schluss etwas Gutes für dich sein. Wenn du keine Ahnung hast, wovon ich rede, dann hast du letzten Sonntag nicht die Predigt hier oder bei YouTube gehört. Aber du hast ja die Chance, noch reinzuschauen. Die letzten 5 Minuten reichen und du weißt, worüber ich geredet habe. Nur wer Zeit sparen muss, ja, da muss man ja nicht immer alles anhören. So, aber wir bleiben heute bei demselben Thema. Jesus first, who else? Warum sonst? Wer sollte der Erste sein? Und dritte Teil quasi des Predigttitels, Jesus folgen. Heute geht es quasi so ein bisschen weiter. Was heißt das, wenn ich sage, ja, okay, ich merke, er soll meine Nummer eins sein? Wie hat Jesus das dann selber gesehen mit der Nachfolge, mit dem Folgen? Ist ja auch so ein bisschen die Frage, die immer mitschwingt, warum bin ich eigentlich Christ? Warum glaube ich an diesen Gott und ich weiß, dass wir uns das immer wieder bewusst machen müssen. Natürlich kann es sein, dass wir einmal eine Entscheidung treffen, die total prägnant ist in unserem Leben und die bleibt. Das ist gut. Aber es schadet trotzdem nicht, sich immer wieder bewusst zu machen, ja, warum habe ich mich da entschieden? Wenn du jetzt zum ersten Mal dieses krasse, konkrete hörst, Entscheidung Nummer eins, dann kann ich dir nur sagen, ja, es ist eine Entscheidung, ob ich mit Jesus unterwegs sein will. Lass dich mal drauf ein, hör mal zu und dann gucken wir mal, was Gott in dir bewegt. Wir nehmen Gott bewusst mit ins Leben rein. Das war das, was ich letzte Woche so ein Stück weit versucht habe, deutlich zu machen, auch mit dem Epheser-Text. Und jetzt ist aber die Frage, wie geht's weiter? Folgen. Jesus folgen. Nachfolge kennen wir ja gerade eher von Instagram, Facebook oder anderen Dingen. Oder du vielleicht von YouTube, weil du unseren Kanal abonniert hast. Das ist ja auch in gewisser Weise irgendwie eine Nachfolge, weil man Dinge hören will, ja, was andere Leute sagen. Weil man was mitkriegen will, weil einer gerade nicht um die Ecke wohnt. Das ist ja richtig cool, dass es das gibt. Das ist auch eine Form von Nachfolge, die meint Jesus auch. Und doch ein bisschen anders, wenn es um Nachfolge im Glauben geht. Aber es hat schon was Ähnliches, weil wenn ich bestimmten Dingen nachfolge, also naja, vielleicht nicht meinem besten Freund, da will ich einfach wissen, wie es ihm geht, aber bei anderen sage ich mir, ah, der erzählt so toll, wie ich bestimmte Dinge machen kann, dem folge ich jetzt mal, von dem kann ich was lernen. Der ist ein Stück weit mein Vorbild. Im Netz gibt es ja viel Gutes, was man lernen kann. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich vor technischen Problemen stehe, ich bastle ja gerne, dann gucke ich auch mal ganz gerne erst irgendein Video, weil dann weiß ich besser, wie es geht. Ja? Das macht man heutzutage oft so. Ein bisschen Vorbildcharakter oder eben, wenn man generell in diese Frage Vorbilder geht. Jetzt merkt er gleich, wie alt ich bin. Ich habe nämlich mal gedacht, Mensch, wer waren Vorbilder in meiner Kindheit und Jugend? Und dann sind mir Namen wie Franz Beckenbauer, Boris Becker, Lothar Matthäus, Michael Schumacher als Sportler eingefallen. Oder bei den Stars dann sowas wie AC/DC, Tote Hosen, Ärzte, Madonna und Spice Girls. Kennt gar nicht mehr jeder, gell? Politik war damals Helmut Kohl, also nicht ganz so prägend wie Angela Merkel, muss man mittlerweile sagen, aber trotzdem sehr prägend. Oder dann Gerhard Schröder und für uns Bayern natürlich, also der war schon nicht mehr ganz Franz Josef, aber nachher Stoiber. Also da merkt ihr, ich bin nicht mehr ganz taufrisch. Als Christen gibt es natürlich auch Vorbilder. Billy Graham war schon ein bisschen vor meiner Zeit, das gehe ich zu, ganz so alt bin ich doch noch nicht. Bill Hybels oder Wilhelm Busch, und nein, ich meine nicht den Märchenerzähler, sondern den Pfarrer, selbst von dem habe ich noch ein Buch in der Hand gehabt, auch wenn er auch ein bisschen älter ist wie ich, oder Hans-Peter Reuer. Ich habe jetzt ganz bewusst Leute genommen, die nicht mehr ganz taufrisch und top aktuell sind, die gibt es natürlich auch alle nochmal anders. Und ganz oft sind es ja nicht nur die großen Namen, sondern vielleicht auch dein Jugendkreisleiter. Der damals Pastor war, wo du eine prägende Phase hattest, oder einer aus deiner Familie, wo du sagst, der war mir ein Vorbild im Leben oder auch im Glauben. Also es gäbe viel. Ich habe gedacht, bevor ich weiterrede, dürft ihr mal kurz überlegen. Wer war denn Vorbild in deinem Leben oder wer ist es gerade? Das ist eine spannende Frage. Vielleicht musst du auch später nochmal nachdenken, weil im ersten Moment kommen schnell ein oder zwei Namen, so geht es mir. Aber wenn ich dann nochmal ein bisschen in Ruhe nachdenke, kommen mir Leute, auf die ich im ersten Moment nicht gekommen wäre. Der, bei dem ich das erste Mal Jungschar gelernt habe, der war auch prägend für mich, ich sage nicht wer. Und andere Namen, mit denen ich jetzt leider gar nichts mehr zu tun habe und gar keine Ahnung mehr habe, ich weiß vielleicht gerade noch, wo sie stecken. Und doch haben sie meinen Glauben und mein Leben ein Stück weit geprägt. Und vielleicht stellst du dann auch fest, ja, sie haben es geprägt, da waren viele gute Sachen, aber die haben auch Entscheidungen getroffen, die waren nicht so gut. Wenn ich jetzt meine Vorbildliste von vorhin nehme, also es waren nicht alles meine Vorbilder, bitte, es war einfach eine Anzahl möglicher Vorbilder, und ihr die mal gedanklich durchgeht, merkt ihr, oh, die haben manche ganz schön ins Klo gegriffen, dann später. Also die waren ganz schön weit oben, aber jetzt, wenn man die Namen hört, denkt man sich, ai. Und ich glaube, so ist das immer wieder mit menschlichen Vorbildern. Wir dürfen sie uns gerne zum Vorbild nehmen, wir dürfen sie aber nicht überhöhen, weil es sind zum Schluss doch nur Menschen und sie können auch Fehler machen. Und auch unsere christlichen Vorbilder müssen wir manchmal schmerzhaft erfahren, dass sie leider an manchen Stellen ihres Lebens falsche Entscheidungen getroffen haben. Und trotzdem möchte ich sagen, das andere, was sie gut getan haben, ist deswegen ja nicht schlechter. Weil wir da ganz schnell als Menschen so, oh, können wir gar nicht mehr, brauche ich das Buch gar nicht mehr anfassen. Ist eine Lüge. So, zurück zum Thema. Jeder hat Vorbilder und die Frage ist eben, welche Rolle spielt auch Jesus als Vorbild an der Stelle? Und wenn ich jetzt dieses Stichwort Nachfolge wieder mit reinbringe, war ja so ein kleiner Ausflug mit den Vorbildern, aber ihr werdet schon noch merken, warum. Weil wir menschliche Vorbilder ihnen ja ein Stück weit auch nachfolgen, nachahmen, nachmachen mit den menschlichen Vorbildern. Jetzt sagt Paulus aber, und das ist unser Predigttext für heute, wer vorhin gut mitgelesen hat, weiß, wir befinden uns dann im Philipperbrief, Kapitel 2. Da geht es auch darum, Jesus als Vorbild zu nehmen. Und er wird ganz schön hoch dargestellt. So viel greife ich schon mal vorne weg. Jesus folgen, wer denn sonst? Und Paulus beschreibt da Jesus, das, was er getan hat. Und das möchte ich euch erstmal einfach komplett vorlesen. Und dann schauen wir es nochmal ein Stück weit an. Vers 5. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Ein paar vorbemerkende Worte sozusagen zu diesem Text. In welche Situation ist er reingeschrieben? Es ist der Brief an die Philipper, kommt viel Gutes drin vor. Aber es wird auch deutlich, bei den Philippern war auch nicht alles gut. Da gab es so ein bisschen Knatsch und Knirschen. Und Paulus hat damit hineingesprochen und hat gesagt, Ich würde mich freuen, wenn ihr gut miteinander umgeht, in Demut dem anderen dient, also wenn ihr die ersten Verse aus Philipper 2, es kommt das raus, den anderen höher achtet als euch selbst. Und dann fängt er in Vers 5 an und sagt, so, und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was Jesus da für ein Vorbild sein kann, wie ihr miteinander umgehen sollt. Und dann kommen diese Verse. Und vielleicht ist euch aufgefallen, es sind im Endeffekt zwei Teile, da wo die Folie gewechselt hat. Es sind Vers 6 bis 8 und Vers 9 bis 11, die unterschiedliche Akzente haben. Fangen wir vorne an. Und da steht ganz klar, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Obwohl du Mensch bist, Vater, Vollverdiener, Frau, die voll anpackt, bestehst du nicht auf deinen Rechten, wenn ich das mal übersetze in unser Leben? Also bei Jesus geht das noch viel weiter. Er war Gott. Über dieses Wort könnte ich jetzt 30 Minuten reden und länger. Ich tue es nicht. Aber überlest es trotzdem nicht schnell, sondern lasst es sacken, was da für eine Fülle mitschwingt, für eine Vollkommenheit, für eine Perfektion. Er war Gott, komplett. Nicht nur ein klein bisschen, nicht nur Teil, sondern komplett. Und er bestand nicht auf seinem Recht, auf seinem göttlichen Recht. Das, was selbstverständlich für ihn war, hatte er gesagt, okay, ich lege es mal beiseite, freiwillig. Er verzichtete auf alles und nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er verzichtete, sind wir wieder bei dem Wort freiwillig, füge ich ein, verzichtete freiwillig auf das, was ihm zugestanden hätte. Herausfordernd. Er wurde Diener, also das, was wir alle lieber nicht sind. Herren sind wir gerne, bestimmen tun wir gerne, aber freiwillig dienen. Ich merke das bei mir selber leider auch immer wieder sehr deutlich. Es ist und bleibt eine Herausforderung, die Jesus uns davor gelaubt hat. Und es geht eben weiter bis zum Tod am Kreuz. Eine Sache, die wir schnell ausblenden, aber wo Jesus lieber sein Leben gibt, als unseres wegzuwerfen. Und ich glaube, das dürfen und müssen, das hatte ich auch letzte Woche wieder uns versucht vor Augen zu malen, warum überhaupt Nummer eins sein kann oder mit dem Text auch von Paulus. Aber auch heute wieder, wenn wir das nicht klar haben, dann fehlt uns das Wichtigste, das, was Jesus getan hat. Unser Gott ist so anders, als du und ich von Natur aus sind. Unser Gott ist so anders, als jeder Gott, der Gott sein will. Und lauter schreit oft als unser Gott, unser Jesus. Wäre das nicht schon genug Grund, um Jesus als Vorbild zu nehmen, weil er so viel für dich und für mich auf sich genommen hat? Wenn du immer noch fragst, warum in aller Welt sollte ich Nachfolger Jesus sein? Es gibt ja noch einen zweiten Teil von dem Bibeltext, wo aber nicht das drin steht, was Jesus getan hat, sondern das, was dann geworden ist damit, oder das, was an Jesus getan wurde. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Jesus hat freiwillig losgelassen und Gott hat dann gesagt, du bleibst nicht tot. Ich hole dich da wieder raus. Und ich gebe dir wieder alles, was du schon hattest. Man könnte ja an der Stelle meinen, Jesus hatte vorher noch nichts. Eigentlich hat er nicht mehr gekriegt, wie er vorher hatte. Aber er wurde von Gott bewusst da wieder reingestellt, reingesetzt. Und es steht da in Vers 10, vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und das ist auch sowas, ja okay, ich beuge mal mein Knie. Aber das ist nicht nur so ein bisschen unterwürfig, das ist nicht ein netter Knicks, der da gemeint ist, sondern es ist wirklich dieses sich vor einem König, vor dem Kaiser unterwerfen, vor ihm auf die Knie und mit dem Kopf auf den Boden gehen, sodass er seinen Stiefel in meinen Nacken stellen kann und klar ist, wer hier der Chef ist. Es lässt mich immer so ein bisschen zucken, wenn ich das von Gott sage, aber das ist damit gemeint. Wenn Paulus dieses Bild damals gebraucht, denken die Leute das, da denken die nicht an eine höfliche Verbeugung. Ja, also nur damit wir auch das im Kopf haben. Gott macht ihn so deutlich zum Herrscher, dass es für jeden, und da steht wirklich jeder oder alle, für jeden klar ist. Egal, ob er in diesem Leben je über Gott und Jesus nachgedacht hat oder nicht. Also das wird dann deutlich werden. Im Himmel ist das schon klar, hier auf der Erde noch nicht. Und das alles zur Ehre Gottes des Vaters. Und da werden auch alle bekennen, dass Jesus der Herr ist. Also Gott hat ihn nicht nur auferweckt, sondern er hat ihn eben ganz bewusst wieder an seine Seite gestellt und ihm alle Macht gegeben. Er ist nicht nur ein netter Mensch. Wir sehen in Jesus oft einen guten, perfekten Menschen als Vorbild für unser Leben. Das ist aber nur der eine Teil von Jesus. Der andere Teil ist, er ist der Richter dieser Welt. Er ist der Retter dieser Welt, aber er ist auch der Richter dieser Welt. Er ist der König. Und im Philipperbrief geht es dann noch weiter. Jetzt mache ich mal einen kleinen Sprung. Kapitel 3, Vers 21. Da steht dann nämlich, dass er uns auch damit hineinnehmen wird. Ja? Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Also lasst euch das ruhig nochmal auf der Zunge zu gehen. Ich habe euch letzte Woche ja erzählt, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind, wie wichtig wir sind, was er uns alles Gutes tut. Und heute weise ich nochmal darauf hin, dass das nicht nur für diese Welt gilt, sondern eben weit darüber hinaus. Er macht uns sich gleich. Ich kann mir das traue ich mich mir kaum vorzustellen, dass ich irgendwie Gott gleich sein soll, weil ich meine Fehler gut kenne. Aber das ist es, wo es hingeht. Ist dieser Jesus ein Vorbild, dem du folgen willst? Kommen wir wieder zu diesem Vorbild zurück. Das ist nämlich nicht nur eine kleine Nebenbei-Frage, sondern eine sehr entscheidende Frage. Will ich diesen Jesus als mein Vorbild sehen? Und ja, es ist eine Entscheidung, weil der Unterschied ist gewaltig. Ich will das mal an einem anderen Beispiel deutlich machen, was vor Corona sehr sichtbar war, jetzt gerade nicht so, dem klassischen gemeinen Fußballfan. Den gibt es ja in Deutschland. Also es gibt ihn noch, sie dürfen sich nur noch nicht mehr versammeln. Wir haben Vorrecht, fällt euch auf, gell? Der klassische normale Fußballfan, nein, gibt es den überhaupt? Also so ein Fußballfan kann man ja in verschiedenen Dimensionen sein, sage ich jetzt mal so, als völlig Außenstehender. Ihr werdet gleich merken, ich bin kein aktives Teil irgendeiner Fanszene. Also man kann ja so Sympathisant eines Vereines sein und sagen, ja, ich finde die ganz nett, ich bin von denen Fan. Ich weiß, wie die am Wochenende gespielt haben. Ich weiß auch so ein bisschen, wer da mitspielt und was es für Knatsch und Ratsch gab. Punkt, fertig. Man kann das auch ein bisschen mehr sein und sagen, mir ist das schon so wichtig, dass ich regelmäßig zu meinem Verein pilgere. Oder, wenn ich noch ein bisschen besser bin, auch mit ihm durch die Welt pilgere. Also ich bin unterwegs, ich bin im Stadion, ich schreie, ich hebe auch einen Schal hoch. Gutes. Dann gibt es das noch ein bisschen krasser, da stellt sich nicht die Frage, ob ich da bin, sondern da stellt sich nur die Frage, wann ich vielleicht nicht da sein könnte. Und das nicht nur am Spielfeldrand, sondern am besten noch beim Training. Im Extremfall so in Vollmontur, dass jeder sofort erkennt, wen ich gut finde und wessen Fan und Nachfolger ich bin. Ich hoffe, ihr habt das jetzt so ein bisschen bildlich im Kopf, die Unterschiede. Und dazwischen gibt es wahrscheinlich noch 98 verschiedene Stufen, die ich gar nicht wahrgenommen habe. Ich glaube, das gibt es im Glauben auch. Diese Entscheidung zu sagen, ja, ich finde den schon ganz gut, den Jesus. Ich hebe auch ab und zu mal so ein Schildchen hoch und sage, bin ich wichtig. Und es gibt so Leute, wo wir uns manchmal denken, ei, die nehmen es ein bisschen ernst mit Jesus. Die laufen wirklich in Vollmontur durch die Gegend und keiner kommt an ihnen vorbei, ohne dass sie ihnen gesagt haben, wie lieb sie Jesus haben. Eigentlich total cool, auch wenn ich ehrlich zugebe, ich finde es manchmal auch peinlich. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, Mann, ich hätte auch gern manchmal den Schneid, dass es mir aus allen Poren raustrieft, dass er das Wichtigste ist, dass er mein Vorbild ist und nicht irgendwas anderes. Wenn ich jetzt Jesus nachfolge, nein, ihr müsst nicht ab morgen mit EVG-Schals rumlaufen oder irgendwie sowas. Es geht ja auch nicht um die EVG. Es geht um Jesus und Gott. Wenn, dann müsst ihr mit dem Jesus-Schal rumlaufen und mit dem Jesus-T-Shirt. Aber dieses Beispiel, diese Analogie, nenne ich es jetzt mal, hat mich schon wieder ins Nachdenken gebracht. bin ich wirklich Nachfolger oder bin ich es nur dann, wenn es gut für mich ist, wenn ich es schön finde, wenn ich es bequem finde? Prägt er mein Leben durch und durch oder nur einen Großteil meines Lebens? Und den anderen präge ich gerne selber. Das vermischt sich alles ein bisschen mit der Frage vom letzten Mal, ich weiß. Aber wir reden über denselben Jesus. Wäre komisch, wenn es sich nicht vermischen würde, oder? Und Nachfolge ist herausfordernd. Schaut in die Bibel und ihr werdet entdecken, kaum ist Jesus auf dieser Welt, ist es erstmal für seine Eltern anstrengend, weil er lieber im Tempel bei Gott ist, wie bei ihnen zu Hause, und dafür auch mal bei einem Fest abhaut. Ich möchte das nicht mit meinen Kindern erleben. Kurz danach, also kurz stimmt nicht, waren ein paar Jahre dazwischen, ruft er seine ersten Nachfolger und er geht vorbei beim Fischen und sagt, komm und folge mir nach. Ich finde diese Worte, jedes Mal, wenn ich über diesen Text stolper, noch schlimmer, wenn ich drüber predige, das ist so krass. Du bist mitten im Alltag, keine Ahnung, wo du stehen würdest, und Jesus sagt, komm jetzt einfach mit. Egal, was zu Hause ist. Egal, was dein Chef gerade von dir wollte. Oder egal, was deine Mitarbeiter gleich von dir wollen würden. Lass stehen und liegen und komm nach. Das hieß Nachfolge für die ersten Nachfolger. Die waren wirklich mit Jesus unterwegs. Die wussten genau, was als nächstes kommt. Also naja, Jesus wusste genau, was als nächstes kommt. Und sie wussten genau, wir laufen halt hinterher. Also es ist... Und das wirklich in der krassesten Form. Und nicht nur die ersten Jünger, auch ein Paulus, der hat, so wie wir auch, Jesus nicht mehr vor Augen gehabt, wenn er hinterhergelaufen ist. Aber er hatte so ein krasses Erlebnis, dass es ihn auf den Boden gehauen hat, er im ersten Moment blind war und ab diesem Tag sein Leben ein anderes war. Ab dann war er Nachfolger, vorher war er Verfolger. Anderes Thema, könnt ihr mich gerne zu fragen. Aber er war dann Nachfolger. Er ging Jesus hinterher, obwohl er ihn nicht gesehen hat. Nein, ich habe kein so ein krasses Erlebnis wie Paulus. Ich glaube, das haben nicht viele. Und trotzdem sind wir Nachfolger. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, ja, ich will Nachfolger sein. Dieser Jesus ist es wert, den mir Paulus da in Philippa vor Augen gemalt hat. Der ist es wert, dass ich ihm hinterherlaufe, wie bei einer Bolognese an Fasching. War dieses Jahr auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein Bild. Natürlich, wer da vorne dran steht, der läuft. Und manchmal denkt man sich, was macht denn jetzt? Warum will er da hin? Aber wenn wir Nachfolger Jesus sind, dann folgen wir Jesus nach. Und er geht manchmal wohin, wo wir nicht hingehen würden. Und er macht manchmal Dinge, die wir nicht tun würden im ersten Moment. Gehe ich ihm trotzdem nach? Da sind wir wieder bei der Frage, wie sieht es bei dir aus? Steht deine Entscheidung nachzufolgen mit allen Konsequenzen? Ihn als Vorbild zu nehmen und das, was dir wichtig ist, auch mal zurückzustellen oder öfter mal zurückzustellen. Nicht immer, bitte, bitte, bitte. Jesus zwingt uns nicht immer, uns selber zurückzustellen. Und wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann mache ich dir Mut, probier es aus. Es klingt im ersten Moment, denkst dir, eieiei, wie soll denn das funktionieren? Aber wir müssen das Gott sei Dank nicht alleine tun, sondern Jesus geht mit uns. Der Heilige Geist lebt in uns, das habe ich letzte Woche auch gesagt. Und er leitet und lenkt uns und hilft uns dabei auch, vor allem dann, wenn wir wieder nicht checken, wo es hingehen soll. Ich mache euch Mut. Wenn du merkst, ich schaffe das nicht alleine, ist Kleingruppe ein gutes Stichwort. Natürlich ist Gottesdienstbesuch auch nicht schlecht, aber Menschen, mit denen du zusammen unterwegs bist, in einer Kleingruppe. Wenn du sagst, ich habe keine Kleingruppe, Explore startet am Dienstag Einschub-Werbeblock. Dann habt den Mut, da mitzugehen. Explore will genau das sein, Schritte rauszufinden, wer ist dieser Gott? Was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich den ins Leben reinpacken? Egal, ob du schon viel mit Gott gegangen bist oder wenig. Aber ich möchte da wirklich Mut machen, geh nicht nur allein, sondern geh mit Leuten zusammen. Hab eine Kleingruppe. Ich weiß, in diesen Zeiten ist es noch herausfordernder. Man sieht sich nur am Bildschirm oder telefoniert nur. Man kann sich nicht gescheit treffen. Trotzdem ist es besser, überhaupt jemanden zu haben, als keinen. Punkt. da stehe ich voll dahinter. Trotzdem muss ich jetzt wieder sagen, passt ein bisschen auf, weil ganz schnell versteht man auch diesen Philippertext so und sagt, boah, Jesus ist ja für jeden gestorben, ich muss auch für jeden sterben. Das hat Gott nicht gesagt, gell? Keiner seiner Jünger musste sofort für alle anderen sterben. Ja, manche mussten sterben, weil sie an Jesus geglaubt haben. Will ich nicht schönreden. Also Glauben kann herausfordernd sein und Nachfolge und kann absolut krasse Konsequenzen haben. Auch heute noch, in Deutschland eher weniger, aber in anderen Teilen der Welt. Wer dazu mehr wissen will, Mitte März kommt jemand von Open Doors und will uns da nochmal bewusster darauf aufmerksam machen. Aber ich wollte euch nochmal sagen, nein, wir müssen uns nicht immer demütigen. Wir müssen nicht den anderen alles recht machen. Das meint Jesus damit gar nicht. Jesus hat sich selber auch nicht zum Sklaven aller gemacht. Er hat sich zum Diener aller gemacht. Aber er hat nicht immer alles gemacht, was alle wollten. Er hat Nein gesagt. Und sagt, nö, tut mir leid, mache ich nicht. Wer ein, zwei Bibelstellen braucht am Handout, habe ich da einfach nochmal zwei, drei Bibelstellen draufgeschrieben. Als Querverweise nehmt es euch mit oder schaut im Internet nach. Dann könnt ihr da nachgucken. Jesus hat Nein gesagt. Jesus hat gesagt, stopp, ich brauche Ruhe. Ich brauche Zeiten mit Gott alleine. Nicht immer mit euch. Sogar zu seinen Jüngern. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch, wenn wir diesen Text jetzt knallhart vor Augen gekriegt haben und uns denken, okay, ich muss mal wieder alles lassen, ich muss alles über Bord werfen. Nein, ich glaube, wir müssen unser Ohr ganz nah an Gott haben. Und dann ist spannend, wo Jesus mit uns hingeht, wo die Bolognese für dich mit Jesus hingeht. Weil vielleicht geht meine wo ganz woanders hin wie deine. Das ist das Krasse an Jesus, der kann gleich 3 oder 10 oder 20 verschiedene Wege mit uns gehen. Der geht nicht mit jedem denselben. Das ist allerdings auch das Herausfordernde. Es gibt keine Blaupause, dass ich jetzt sagen könnte, ja, einfach hier aufschlagen, da steht es genau, was du morgen tun musst. Welche Socken du anziehen sollst, wie du dein Frühstück isst, wie du mit deinem Chef reden sollst. Nein, gibt es leider nicht. Ich hätte es gerne an manchem Tag. Ja gut, es wird mein Schei dann noch besser darstellen, aber ich wüsste wenigstens, was ich machen muss. Und so ist es ganz oft herausfordernd. Da heißt es, bei einem Streit an der einen Stelle nachzugeben und an der anderen Stelle konsequent zu bleiben und trotzdem liebevoll. Wann ist was dran? Lass dich vom Heiligen Geist führen. Also im Philipperbrief gibt es dazu sogar noch ein Beispiel, Vers 2 und 5, Kapitel 4, Vers 2, könnt ihr selber nachlesen. Also Jesus hatte den Mut, Nein zu sagen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Vorbilder. Wenn ich jemanden zum Vorbild nehme, dann muss ich ihn kennen. Dann muss ich was von ihm wissen. Bei Menschen ist das oft nur Bruchstücke, die wir wissen. Und bei Gott frage ich dich jetzt auch ganz bewusst, wie viel weißt du von ihm? Ich finde, es wird mir immer wieder deutlich, wenn ich was über Jesus wissen will, dann muss ich, ach, muss ist ein blödes Wort, streich das bitte raus, dann hilft es mir, wenn ich auch den Inhalt der Bibel kenne, vor allem der Evangelien. Weil da merke ich, wie dieser Jesus reagiert hat. Da sehe ich, nein, da lese ich und kann es mir bildlich vorstellen, wie er vor einem Mann steht, der ihn anpöbelt und wie Jesus dann reagiert. Und nein, ihr denkt jetzt im ersten Moment bestimmt, der war immer ganz lieb. Hey, der hat auch mal einen Tisch umgeworfen. Der hat mal ordentlich auf den Putz gehauen und gesagt, so geht's nicht. Und an anderen Stellen hat er gesagt, komm einfach mal her, ich nehme dich quasi in den Arm. Wo wir gesagt hätten, boah, geh weg, geh gar nicht. Und das ist das Krasse. Und da mache ich dir Mut, lese Bibel, lese in deiner Kleingruppe Bibel und finde raus, wie Jesus ist, damit du ihm überhaupt nachfolgen kannst. Weil sonst, und das ist eine Gefahr, der unterliegen wir, glaube ich, schneller als wir wollen, sonst laufen wir einem Trugbild von uns selber nach. Sonst machen wir unseren eigenen Jesus da oben drinnen und sagen, ja, der Jesus würde so entscheiden. Und es stimmt auch mit allem, was wir im Kopf haben. Aber es muss nicht stimmen, wie Jesus wirklich ist. Ich erwische mich da immer wieder bei, wie ich Gott manchmal gerne anders hätte, wie ich ihn hier finde. Weil nein, Nachfolge ist nicht immer einfach. Aber du und ich können viel Gutes tun, wenn wir den Mut haben, nachzufolgen. Ich glaube, dann ist es so ein bisschen so wie beim Fußballfan. Ich hoffe, vielleicht ist es sogar noch mehr so. Lass die idiotischen Seiten, Entschuldigung, ich will keine Fußballfans denunzieren. Aber es gibt bestimmte Auswirkungen, die ich nicht nachvollziehen kann. War das jetzt diplomatisch ausgedrückt? Von Fußballfans und anderen Fans. Und die klammern mir jetzt mal kurz aus. Aber ansonsten dieses Herzblut, was dahinter steckt, dieses klare Kante zeigen, dieses Dabeibleiben auch in der 5. Liga. Ja? Oder 7. Das meine ich jetzt. Und ich glaube, dann können wir uns Jesus zum Vorbild nehmen und dann hat das auch Auswirkungen. Überlegt euch mal, welche Hardcore-Fußballfans ihr kennt und wie viele Auswirkungen das auf ihr Umfeld hat. Und malt euch das mal aus, wenn ihr so seid. Nicht für irgendeinen Club, sondern für Jesus. Was das für gute Auswirkungen haben kann. Ich habe noch da einen kleinen Spruch, ich kann es nicht Zitat nennen, weil ich habe es gelesen und es war irgendwie in so eine Geschichte eingebettet, aber einen Satz gefunden, der mich sehr ins Nachdenken gebracht hat. Wie würde diese Welt wohl aussehen, wenn all diejenigen, die diese schönen Lieder für Jesus singen, auch danach leben würden? Ich glaube, dass viele Probleme dann nicht mehr existieren würden. Also das hat mich wieder sehr ins Nachdenken gebracht, wo Nachfolge praktisch wird, wo ich mich von Jesus inspirieren lasse, ihm wirklich nachzufolgen, auch wenn es mich was kostet, auch wenn es mich herausfordert. Es macht einen Unterschied, wie wir sind, ob wir Fans sind oder Nachfolger sind, ob wir Jesus nur gut finden oder ihm mit Haut und Haar nachfolgen. Und ich weiß, es bleibt herausfordernd und ich habe euch auch nicht viele Fragen beantwortet, wie das funktionieren kann. Gebe ich ehrlich zu, weil ich es nicht für dich beantworten kann. Vielleicht im 1-zu-1-Gespräch können wir ein bisschen ringen um bestimmte Situationen aus deinem Leben. Ja, aber ich kann jetzt hier nicht von der Kanzel runter sagen, was morgen für dich dran ist. Und drum bleibt es mir nur, dich ins Nachdenken zu bringen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe ganz bewusst als Hintergrund zu allen Folien so leichte Fußspuren genommen, weil ich finde, das ist ein gutes Bild. Wir haben leider Jesus nicht so da, dass wir die Hände auf seine Schultern legen können und als Bolognese hinter ihm herlaufen. Aber wir haben Fußspuren Gottes, die er in diese Welt gesetzt hat, durch die Bibel und auch durch andere Mitchristen. Ja? Und diesen Fußspuren können wir nachlaufen. Und das möchte ich euch wirklich Mut machen. Habt den Mut, auch wenn die Spur mal so ein bisschen verwischt ist und ihr euch nicht sicher seid, habt den Mut, weiter zu gucken und weiter zu suchen. Immer wieder drum zu ringen, wo will Gott jetzt? Wie kann Nachfolge für mich aussehen? Für die ersten Jünger war vieles klarer, aber, und das will ich nochmal sagen, bestimmt nicht einfacher. Wir denken ja manchmal, das wäre viel einfacher. Hey, Jesus hat die Herausforderungen gestellt, wo ich mir denke, gut, dass ich nicht das ganz so direkt von Jesus gesagt bekommen habe. Aber er stellt auch an uns Herausforderungen. Nachfolge muss nicht einfach sein. Das steht nicht in der Bibel. Aber was drinnen steht ist, da kommen wir wieder zum Philipper-Text, er hat Jesus erhöht und ich weiß auch, dass er uns mit an seine Seite setzen wird. Das ist der Lohn von Nachfolge in Ewigkeit. Und der Lohn von Nachfolge schon jetzt, das hat meiner Meinung nach auch schon jetzt Gewinn, der ist, dass Gott mit dir unterwegs ist und dir einen Frieden geben kann. Nicht alles Chaos wegräumt, bitte nicht falsch verstehen, aber den Frieden geben kann, mitten im Chaos. Und als Bonus, dass wir Salz und Licht sind in dieser Welt. Und dann hoffentlich Menschen sagen, ja, es hat einen Unterschied gemacht, dass du lebst und so reagierst. Gott segne dich und inspiriere dich. Ich habe euch 4 Fragen mitgebracht und ich hoffe, sie helfen euch, dem auf die Spur zu kommen, wie Nachfolge für dich in den nächsten Tagen aussehen kann.